So, machen wir weiter. Wir haben berichtet von diesem Ehepaar letzte Woche aus Afghanistan und es gibt ein Update. Sie haben ungefähr 1800 Euro gesammelt für das Paar und sie brauchen noch 800 Euro. Für ihre Bedürfnisse. Der Brief liegt hier vorne, worum es geht, falls ihr Interesse habt, mitzuwirken, zu helfen. Bei Highlights gibt es einen Film am 26. Mai und mein Konzert ist in 2 Wochen, 26. Mai auch. Ja. Aha. Nee. Später. Ich habe eine kleine Ergänzung zu der Geschichte von Susan. Ich dachte, es passt gut zu dem Thema von Heiligung. Das Leben als Christen, als Nachfolger Jesu. Falsche. Wir sind Rennrad Donnerstag gefahren und gestern. Ich habe Susan gesagt, ich würde gerne Mountainbike fahren. Möchtest du mit? Ich muss Susan gut kennen, sie mag Bergen nicht. Hochzufahren mit einem Fahrrad. Gehen? Geht. Aber wegen meinem Knieschaden, was festgestellt wurde vor ein paar Wochen, kann ich nicht mehr laufen. Und so früher sind wir zusammen gelaufen und jetzt wechseln wir ein bisschen. Und so, sie hat zugesagt, Mountainbike mit ihrem Trekkingradar allerdings. So, wir sind bis Söhre und dann hoch bis Söhre Forsthaus gefahren. Sie hat immer wieder gesagt, ich fahre mit, solange ich das kann. Und dann, ich drehe mich um, vielleicht, wenn es nicht mehr schaffe. Ich habe immer wieder gefragt, na, wie geht's dir? Weiter und nicht weiter? Ja, weiter. Söhre Forsthaus, du weißt, wie steil es ist, bis zum Haus vielleicht nicht. Naja, ziemlich steil ist es. Na, wie geht's dir? Gut, weiter. Schön gekurbelt, weiter. Bis wir ganz oben auf Tosmarberg waren. Hat sie geschafft, den ganzen Weg. Und dann rüber bis Diekolzen und dann an Bosch, nicht an Bosch vorbei, oder bis Achtersum und dann wieder am Fluss lang. Was mich beeindruckt hat, ich habe nachher gefragt, na, willst du irgendwann mal nochmal Mountainbike fahren? Naja, ich überlege noch. Nach 1-2 Stunden hat sie gesagt, das war nicht so schlimm. Und ich fand es interessant. Sie hat stückweise, also sie ist stückweise den Weg gefahren. Sie hat das Ganze nicht gesehen, sonst würde sie überwältigt, denke ich. Nur sie kannten das nicht so gut, allerdings. Aber sie hatte ist sie stückweise drangenommen, probiert, dann weiter. So ist es auch mit diesen Themen, heilig zu sein, mit unserer Heiligung. Gott ist dabei, eine neue Welt zu schaffen. Und das tut er, indem er Menschen erneuert. Ihnen neue Sichtweise gibt, um das Leben, diese Welt, ihr Mitmenschen zu sehen. Wir fangen an, die Sachen um uns herum, die Menschen um uns herum anders zu sehen, unser eigenes Leben anders zu betrachten. Ich denke, Paulus drückt diese Veränderung sehr gut aus im Korintherbrief, 2. Korintherbrief. Also er sagte, daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Übrigens mit dem Bild, das Bild. Wenn du richtig raten kannst, meine Bedeutung, was ich damit sagen will, dann lade ich dich ein, bei uns Kaffee zu trinken. Nicht heute, irgendwann mal. Versöhnung. Wir haben eine Aufgabe, uns mit Gott zu versöhnen, uns miteinander zu versöhnen. Und zumindest in der Gemeinschaft, was wir hier erleben, in der Gemeinde, das Wort auf Griechisch heißt Ekklesia, die Versammlung, die Gemeinde. Menschen, die zusammenkommen, weil sie Ja zu Jesus gesagt haben. Sie sind wiedergeboren. Sie sind Nachfolger Jesu. Und sie entscheiden sich für ihn, mit Hingabe für Jesus zu leben. Und sie leben in Gemeinschaft mit Gott als ihr Vater, aber gehören nicht zu einer Religion. Ich habe persönlich ein Problem mit dem Wort Religion. Das ist meine Meinung. Es kann andere Bedeutungen, positive auch dazu haben, was ihr habt vielleicht. Aber für mich, was ich sehe in der Geschichte, in unserer Welt, ist, dass eine Religion versucht, mit Regeln, Routen und Ritualen die Menschen am Zaum zu halten und dadurch Hoffnung und Halt zu verleihen. Jesus kam, um uns sein Leben zu schenken, für unsere Sünden zu sterben und uns mit dem Vater zu versöhnen. Unsere Sünden stehen nicht mehr im Weg zwischen uns und Gott. Diese Beziehung, diese Gemeinschaft mit Gott, die Jesus möglich gemacht hat, ist mehr als ein geselliges Beisammensein. Das habe ich bei meiner Band kennengelernt. Ja. Ein geselliges Beisammensein, hat eine ältere Frau, Trompetenspielerin, früher gesagt. Es ist nicht ein Stammtisch. Naja, die Gemeinde in Peine, sie haben einen Stammtisch, einmal im Monat, nennen das Stammtisch, um zusammenzukommen, über den Glauben zu reden. Aber die Gemeinde ist nicht in sich ein Stammtisch oder ein Kaffeeklatsch, obwohl wir Kaffee trinken, naja, und klatschen danach. Ihr versteht, was ich meine. Unsere Erlösung ist auch weitaus mehr als Rettung von Gottes Zorn. Wir erwarten die freudige Wiederkehr unseres Königs, Jesus Christus. Wir werden feiern und zelebrieren. Und bis er wiederkommt, dürfen wir einen Lebensstil wahr werden lassen, der den Charakter Gottes reflektiert. Diesen Prozess nennt man unsere Heiligung. Erst macht er uns heilig, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Er macht uns heilig. Das Wort auf Griechisch heißt abgesondert. Er sondert uns ab für einen bestimmten Zweck. Aber was dann? Dann zeigt er uns, und Paulus macht das ganz deutlich hier in Thessalonicher, in diesem Kapitel, zeigt Gott uns, was wie unsere Aufgabe aussieht. So wie, na und? Er hat dich heilig gemacht. Na und? In 1. Thessalonicher, im 3. und 4. Kapitel, besteht Paulus durchaus darauf, Gott hat uns dazu berufen, sein heiliges Volk zu sein. Und er betont, dass diese Heiligkeit sich durch ihr Liebe füreinander, durch Sittlichkeit oder Moral und durch ihre Bereitschaft, gute Nachbarn und Bürger zu sein, zeigt. Ich finde es stark, aber wie Paulus hier anfängt. Er betont zuerst seine Liebe für die Gemeinde, für die Mitglieder. Er betont seine Fürsorge und seine Verbindung mit den Christen in Thessalonich. Er lobt sie ganz am Anfang. Ihr werdet das gleich lesen und sehen. Danach geht er weiter, um die Christen nochmal daran zu erinnern, dass sie eine Gemeinschaft von Gottes heiligen Volk sind und wie sie fest daran halten können. Lesen wir diese Stelle zusammen. Die ersten 12 Verse 1 bis 12. Susan ist nicht da, oder? Okay, gut. Bitte? Kannst du gerne, ja? Möchtest du? Nein, wegen den Blumen. Willst du vorlesen?
Kann ich machen.
Bitte.
Jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allen Nachdruck, macht darin auch weiterhin Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen Bruder betrügen. Denn für alle solche Vergehen wird der Herr die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Im Übrigen wiederholen wir mit dieser Warnung nur, was wir euch schon früher gesagt haben. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Wer diese Anweisungen missachtet, missachtet daher nicht einen Menschen, sondern den, der euch seinen Heiligen Geist schenkt, Gott selbst. Dass euer Verhalten untereinander von Liebe bestimmt sein soll, brauchen wir euch nicht zu schreiben. Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben, und das befolgt ihr ja auch gegenüber allen Geschwistern in ganz Mazedonien. Trotzdem möchten wir euch eindringlich bitten, Geschwister, lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden und setzt es euch zum Ziel, ein geordnetes Leben zu führen, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und selbst für euren Lebensunterhalt zu sorgen. Wenn ihr das tut, und wir haben euch ja schon früher dazu aufgefordert, werden euch die, die nicht zur Gemeinde gehören, achten und ihr werdet niemand zur Last fallen.
Paulus spricht hier ein Thema an, das ziemlich persönlich und intim ist. Und man sieht das Wort nicht, andere Übersetzungen schon, in der Genfer, das ist die Genfer Übersetzungen, aber in Vers 3 ist die Rede von sexuellen Sünde. Andere Übersetzungen hat das Wort Unzucht. Mein Verständnis von dem Text von der Bibel bedeutet, Unzucht bedeutet Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe, vor der Ehe. Ich weiß, es gibt viele Christen, die das anders sehen, und ich bin bereit, gerne mit dir ins Gespräch zu kommen darüber, falls du das anders siehst. Heutzutage höre ich auch andere Stimmen. wie sowas geht dich nicht an. Oder der Glaube gehört in die Kirche. Das ist meine persönliche Entscheidung. Oder ist es nur Sex? Christen. Sie sind sowas von prüde Menschen, die alles, was Spaß macht, verbieten. Oder wenn ich ein Auto kaufe, dann will ich das Ding Probe fahren. So ist es auch in einer Beziehung. Wie können wir wissen, dass es überhaupt klappt mit dem Sex? Man hört viele Sachen in unserer Gesellschaft. Fand ich interessant, ein Zitat aus einem Buch, ich habe das nicht auf Deutsch gefunden leider, aber auf Englisch heißt es Hope of Nations, die Hoffnung der Nationen. Er hat eine Studie gefunden, und das ist für den Staaten, für die Staaten, für USA, nicht für Europa. Leider musste ich das Gleiche finden für Europa irgendwann mal. Menschen sollen die Lebensentscheidungen von anderen nicht kritisieren, sagen viele heutzutage in den Staaten. 74% von Generation Y, das heißt 1980 bis 2000 geboren, denken, dass Moralität eine Frage des soziologischen Konsens ist. Dieser Prozent steigt von den Älteren, von der älteren Generation. Ich finde das interessant. Auch im Sinne von einem Gespräch, das ich mit meinem Sohn hatte. Er war für das Softballspiel, hat seinen ganzen Jahrgang mitgebracht. Das heißt, acht Leute waren sie. Und wir kamen ins Gespräch einen Morgen, als Aaron unten in die Küche war, über das Thema Autorität. Und ich habe etwas über Gemeindeleitung und die Autorität von den Ältesten. Also, oh, das würde nicht gehen bei jungen Leuten. Was meinst du? Ja, wenn du einfach sagst, so ist es, das geht nicht. Du musst es anders verpacken und anders damit umgehen. In der Generation heutzutage, in der jüngeren Generation. Und das stimmt. Wir müssen das anders präsentieren. Mehr ins Gespräch kommen. Statt wie ich erlebt habe als junger Mann, dass die älteren Leute was gesagt haben und wir folgen. Wir müssen das folgen. Wir müssen das tun. Heutzutage ist das anders. Trotzdem, was heißt das, wenn Gottes Wort was sagt, hat das für uns eine Autorität? Das ist die wichtigere Frage. Wie man das versteht, kann man ins Gespräch kommen. Natürlich, muss man. Warum ist Paulus hier so eindringlich um das Thema sexuelle Sünde und wie andere Menschen uns sehen? Warum ist das ihm so wichtig? Schauen wir Vers 4 an. Das war für mich ein Aha-Erlebnis, als ich das gelesen habe diese Woche. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott. Und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Dein Leben gibt Menschen, die Gott nicht kennen, ein Bild von Gott, wer Gott ist, wie er ist, wie er denkt. Wenn dein Nachbar dich erlebt, soll er ein bisschen von Gott erleben. Vielleicht nicht alles, natürlich. Zumindest ein bisschen. Gott sehen zu können. Zurück zum Korintherbrief mit Paulus. Er spricht das ganz direkt an. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sexuelles Unmoral, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Seht ihr das nochmal? Ihr gehört euch nicht selbst. Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Das ist, was für mich so rausgesprungen ist in diesem Text in Thessalonicher. Der Grund, warum wir so leben sollen, finde ich so stark. Nicht, weil es für die jetzige und zukünftige Ehe gesund ist, was stimmt nach Gottes Wort und statistisch gesehen, sondern weil wir Gott gehören. Unser Leben gehört ihm. Und ich denke, das hat damals gesessen. Er hat den Nagel auf den Kopf getroffen, richtig? Ist das richtig? Diesen Satz. Jeder hat verstanden, wie es war, eine Person zu besitzen oder besitzt zu werden. Das war so integriert in der Gesellschaft damals. Das haben sie verstanden. Wenn Gott dich besitzt, oder wir sagen lieber, er ist mein Herr, oder? Dann darf er sagen, was du tun oder nicht tun sollst. Aber Gott verpackt das Ganze in seine Liebe. Ich frage euch, was muss eigentlich vorhanden sein, damit die Liebe in einer Beziehung sich gesund entwickeln kann?
Demut.
Ja, Respekt. Auf jeden Fall. Bitte?
Respekt.
Vertrauen.
Vertrauen.
Vertrauen. Ich habe Trauung verstanden. Vertrauen. Ich habe mein Wort noch nicht gehört, aber ist okay. Freiheit. Frei für oder gegen die Person zu entscheiden. Das muss vorhanden sein, sodass Liebe sich entwickeln kann. Das hat übrigens auch Ravi Zacharias auch gesagt. Ein überzeugter Christ, der auch ein viele Vorträge gibt, warum Gott existiert, warum wir an Gott glauben können. Achso, wir gehören Gott, laut Paulus hier. Er ist unser Herr. Was er sagt, sollen wir tun. Zweitens, er erlaubt uns die Freiheit zu entscheiden. Für oder gegen ihn. Ich glaube, man könnte sagen, das ist verrückt. Unsinnig. Ja, und ich würde antworten, Gott ist verrückt. Er ist verrückt nach dir. Er will unbedingt seine Kinder immer wieder sehen. Und wenn ein Vater sich nach einer Beziehung mit seinen Kindern sehnt, dann tut er alles, um seine Kinder nach Hause zu bringen oder in Kontakt zu bleiben. Ich habe an das Bild von dem verlorenen Sohn gedacht, als der Vater da gestanden hat, auf sein Kind gewartet hat. So, Paulus sagt, warum? Er antwortet diese Frage, warum wir leben sollen. Um Gott zu gefallen, Vers 1. Vers 3, weil es der Wille Gottes ist. Vers 4, um Gott durch mein Leben zu ehren? Vers 6, um meine Geschwister zu ehren. Und nicht selbstsüchtig zu leben. Und dann 6b, um Gottes Zorn zu vermeiden. Finde ich auch wichtig, dass Paulus das nicht sagt. Er betont das nicht, er überbetont das nicht, aber es ist präsent, schon da. Noch wichtiger aber ist die Antwort auf das Wie. Wie können wir sexuelle Sünden, Unzucht vermeiden? Und die Antwort finden wir in unserem Text heute. Und das ist, was ich so stark fand diese Woche, als ich diesen Text gelesen habe. Fangen wir mit Vers 4 an. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden, Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Merkt ihr die Antwort auf diese Frage? Das Wie? Vers 5b. Wie die Menschen, die Gott nicht kennen, oder ich mag die Schlachterübersetzung besser hier, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Wenn du von Begierden und Leidenschaften beherrscht bist, dann kennst du Gott nicht. Positiv gesagt, Gott zu kennen ist der Weg zu sexueller Reinheit. Vorsicht jetzt mit der Widerrede. Kyle, was ist mit den ganzen Geschichten jetzt mit den Pastoren, berühmte Christen, die in sexuelle Sünde gefallen sind? Schwieriges Thema. Aber ich sage trotzdem mit Nachdruck, sie kennen Gott nicht. Oder werden von ihren Trieben verführt. Und in dem Sinne kennen Gott nicht. Wenn du in einer Affäre, in Pornografie, in einer sexuellen, nicht-ehelichen Beziehung, in deinen Gedanken sexuell gefangen bist, dann ist der Weg heraus, Gott zu kennen. Und das sehen wir öfter mal in den Briefen von Paulus. So wart ihr. Aber ihr seid reingewaschen, was kommt noch? Ihr seid eigentlich geheiligt, wieder geheiligt von Jesus. Nochmal Korintherbrief, Kapitel 6, finde ich sehr gut in diesem Zusammenhang. Unten, nicht oben, was wir schon gelesen haben. Ihr seid teuer verkauft, erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Gott zu kennen. Unser Körper sollen Gott verherrlichen. Ob dicke, dünne, kurze oder lange Beine. Unsere Körper sind uns gegeben, sodass wir zeigen können, dass Jesus Christus uns am meisten bedeutet. Zu zeigen, dass wir Gott dienen und nicht irgendwas anderes. So, was ist es, das wir kennen können? Vers 1. Die Geduld Gottes kennen. Paulus zeigt seine und Gottes Geduld mit der Gemeinde in Thessalonich. Gott ist absolut außer sich vor Freude, wenn du ihm durch den Glauben treu bist. Und er ist geduldig mit dir, mit uns, wenn wir scheitern. Merkt ihr das in seinen Worten, diese Geduld? Wir haben euch gelehrt. Aber ich betone das nochmal. Ich habe den Eindruck, da sind einige, die das noch nicht verstanden haben oder anders entschieden haben. Aber Paulus bleibt dran. Er gibt nicht auf. Und das finde ich so stark. Sein Beispiel. Und sein Beispiel widerspiegelt, wie Gott ist mit uns, denke ich. Gott gibt nicht auf. Er kommt immer wieder zurück. Wie eure Kinder. Mama, kann ich? Mama, ich brauche Mama. Oder Papa, sorry. Zweitens, die Kraft Gottes kennen. Wir gehen ein Stück zurück in 1. Thessalonicher 3 am Ende. Unsere Heiligung ist das Werk Jesu. Er macht das möglich in uns. Ja, wir müssen dafür beten. Wir müssen daran arbeiten. Das ist unsere Aufgabe. Manchmal dafür kämpfen. Aber wir sind nicht allein, diesen Krieg zu gewinnen. Wir bitten ihn, auf diese Weise innerlich so stark zu machen, sagte er, Vers 13. Und das macht, das will Gott machen in uns. Uns innerlich stark machen. Innerhalb dieser Freiheit, innerhalb unserer Mitarbeit, ja, wir können uns schließen und sagen, Tür zu, Vorhänge, runter. Oder Rollladen, runter. Gott, du bist raus. Und er lässt uns die Freiheit, das zu sagen. Deswegen sage ich, er ist verrückt. Und ist er, nach dir. Drittens, die Kostbarkeit und Freude Gottes kennen. Gott ist die Quelle aller Freuden. Zu wissen, dass Gott uns viel mehr geben kann als alle pornografischen Webseiten, wird die Macht dieser Fotos wegnehmen. Und Paulus hat es so ausgedrückt. Alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Meine Bitte an euch heute ist, lasst uns Menschen sein, die nach sexueller Reinheit suchen, danach leben, indem wir die Geduld, die Macht und die Kostbarkeit unseres Herrn Jesus Christus kennen. Beten wir zum Schluss. Herr, in unserer Gesellschaft heutzutage sind manche Themen tabu. Wir sollten nicht darüber reden. Jeder soll für sich entscheiden. Ich danke dir, Herr, dass du uns die Freiheit gegeben hast, darüber zu entscheiden, dass wir ins Gespräch kommen können, wie wir dieses Thema sehen. Herr, gib uns eine reine und heilige Leidenschaft für dich. Wir wollen dich kennen. Wir wollen dich kennenlernen, mehr und mehr, und dir nachfolgen. Danke, Herr Jesus, dass du uns diese Möglichkeit geschenkt hast, dass du die Macht des Todes zugrunde gelegt hast, zerstört hast, zunichte gemacht hast, dass wir nicht mehr darüber fürchten müssen. Wir danken dir so sehr und bitten um deine Kraft, dass wir hinaus in diese Welt gehen, dass wir uns sehen als Licht und als Salz in dieser Erde. Segnet uns, Herr. In Jesu Namen beten wir. Amen. Danke, danke. Wir haben ein bisschen Zeit der Gemeinschaft. Und wer hat eine Antwort, warum ich dieses Bild genommen habe? Ansteckend leben. Ah, richtig. Ja. Sehr gut. Gott segnet euch diese Woche. Was? Kannst du nicht? Oh, okay. Okay.
Er hat schon gesagt.
Ja. So, wann könnt ihr kommen zum Kaffee? Mach mir einen Termin. Ja, es gibt so viele Ferientage diesen Monat, es ist verrückt. Es ist schön, aber es bringt man aus dem Rhythmus. Naja, wir hatten auch Handwerker diese Woche bei uns zu Hause und das war aus Aaron und seiner Freunden da, das hat alles für mich durcheinander gebracht. Ich muss zu Hause bleiben, das ist schwer zu konzentrieren, wenn sie bohren und Lärm machen. nach Pfingsten?
Aha. Und deswegen weiß ich nicht, da können ja auch dazu kommen.
Ja. Ich rede mit Susan, wann sie denkt, wir Zeit haben.
Habt ihr irgendwie Telefonnummer?
Ich habe deine E-Mail, das weiß ich.
Ja,
stimmt. Aber Telefon? Habe ich nicht. Telefonanruf? So, Kais oder deins?
Kannst du meine haben? 063 Simon Rill.
Oh ja. Simon. Ja. Will?
R-I-L-L.
Richtig?
Genau. Ja. Mhm. 0163.
Jo.
Ich kann sie auch gerade selber.
Gut. Dankeschön. Ja, dann machen wir einen Termin.
Wie spricht man deinen Nachnamen aus? Bradshaw?
Normalerweise, ja. Bradshaw.
Ja, wie sagen die Deutschen?